Matthias Miersch ist der neue SPD-Fraktionschef. In dieser Folge der Lage der Fraktion erklärt er,
wie die neue Koalition erfolgreich sein kann,
welche Gesetze als erstes angepackt werden müssen
und warum man mit Vision nicht zum Arzt, sondern in die SPD-Fraktion gehen sollte. Herzlich willkommen in der Lage der Fraktion, Matthias.
Ja, freue mich.
Ich bin Flora.
Und ich bin Simon.
Und heute ist der 8. Mai 2025. Wir haben kurz nach 11 Uhr. Vor knapp 25 Stunden hat die SPD-Bundestagsfraktion einen neuen Vorsitzenden gewählt, Matthias Miersch. Matthias, wir würden dich jetzt gerne erstmal unseren ZuhörerInnen vorstellen. Bitte sag doch mal drei Dinge, die man über dich wissen sollte.
Also, ich komme aus Hannover, bin 56 Jahre alt und ja, vielleicht mein Hobby, damit man das nicht nur über die Politik macht. Ich reise sehr gerne.
Was sind so deine Lieblingsreiseziele?
Ich habe einen Campingbus und insofern ist es vor allen Dingen Europa und da vor allen Dingen der Süden.
Wunderbar. Wir wollten nämlich auch schon einsteigen so mit dieser Frage, wer ist eigentlich der Mensch Matthias Miersch? Weil ich glaube, auf der politischen Ebene kennen dich schon viele. Gerade seit Oktober bist du auch kommissarischer Generalsekretär der SPD. Aber so dieses Reisen ist, glaube ich, etwas, was nicht so präsent ist. Gibt es da noch zwei, drei andere spannende Sachen zum Menschen, Matthias Miersch?
Ja, ich mache sehr gerne also Dinge, auch wenn ich es irgendwie kann, die mit Sport zu tun haben. Leider ist das im Moment immer aufgrund der zeitlichen Geschichte nicht so möglich. Aber ich habe Fußball früher gespielt, war Schiedsrichter, habe sehr viel auch gesquasht. Das ist jetzt, habe dann ein bisschen vor anderthalb Jahren mal mit Paddle-Tennis angefangen. Aber leider augenblicklich ist es nicht möglich. Aber Sport ist eine ganz wichtige Geschichte und mein Partner ist natürlich dann auch eine ganz wichtige Geschichte in meinem Leben. Der wohnt in Berlin, also mit mir zusammen.
Du bist ja schon sehr lange in der Politik. Wie viele Jahre insgesamt? Also wann?
Ich habe 1991 angefangen, also bin 1990 in die SPD eingetreten. Ich habe sehr viel früher in der Kinder- und Jugendarbeit gemacht im CVJM und wir haben dann immer Sommerfreizeiten gemacht. Das ist diese Geschichte, die ich immer auch erzähle, wo man sieht, warum kommt man dann zur Politik. Irgendwann wurden die Zuschüsse gestrichen bei uns in meiner Heimatstadt Laatzen und dann hätte das zur Folge gehabt, dass wir eben gerade für Leute, die nicht so viel Geld haben, diese Freizeiten nicht mehr anbieten konnten. Und das fand ich total ungerecht und habe dann geguckt, wer war dafür eigentlich zuständig für so einen schwachsinnigen Beschluss. Und das waren Frauen und Männer im Rat, die vor allen Dingen älter waren. Und dann habe ich gesagt, okay, das muss man jetzt ändern und habe damals dann als, ich glaube, ich war 22, für den Rat kandidiert, bin gewählt worden und bin das erste Mal, dann habe ich auch es geschafft, wieder diese Freizeitrichtlinien zu verändern, sodass die Zuschüsse weiter gezahlt worden sind. Das war also 1991, da habe ich eigentlich begonnen.
Und du bist auch Rechtsanwalt.
Ja, ich bin Anwalt, ich bin Fachanwalt für Strafrecht. 1997 habe ich meine Zulassung als Anwalt bekommen, habe dort dann auch viele Prozesse im Bereich Strafrecht geführt, bin dann aber ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind zu einem ganz anderen Rechtsgebiet gekommen, nämlich zum Sortenschutzrecht. Da geht es um das Recht an Pflanzensorten. Ich habe viele Landwirte vertreten in Gorleben, die Strafverfahren gegen sich hatten, weil sie damals ihre Traktoren auf die Gleise gestellt haben, um die Castortransporte damals ins vermeintliche Endlager Gorleben zu verhindern. Und über die, weil das Landwirte waren, bin ich dann an einem Fall gekommen, wo es eben um die Verwendung von Saatgut geht. Relativ kompliziert, aber jahrelange Rechtsstreitigkeiten bis zum Europäischen Gerichtshof. Und das war am Ende dann sehr erfolgreich. Und der Kampf um die Kartoffelsorte Linda, die kann man mal googeln. Da sieht man, was ich da alles gemacht habe. Total spannend. Ja, und einige wissen das ja auch jetzt. Zum Beispiel habe ich eine Familie vertreten, die abgeschoben werden sollte und die hieß mit Nachnamen Achmetovic. Und ihr wisst heute, dass Addis, der damals, glaube ich, 4 Jahre alt gewesen ist, die Familie habe ich Gott sei Dank vor der Abschiebung bewahren können und Addis ist heute Kollege in unserer Bundestagsfraktion.
Und wann hast du angefangen, also dann Vollzeit Politiker zu sein? Also dann hast du ja wahrscheinlich den Anwaltsberuf, musstest du dann irgendwann...
Genau, also ich bin 1997, wie gesagt, gestartet als Anwalt und bin dann 2005 das erste Mal in den Deutschen Bundestag gewählt worden. habe dann noch bestimmte Verfahren auch noch zu Ende gemacht, aber als Strafrechtler, gerade wo sehr viel psychosoziale Betreuung auch angezeigt ist, kann man das dann einfach nicht mehr vom Schreibtisch aus oder von Berlin oder vom Wahlkreisbüro in Hannover machen. Deswegen habe ich sukzessive dann runtergefahren und ich würde sagen, ich glaube, die letzten Verfahren habe ich dann 2007 gemacht. Ich bin immer noch Mitglied der Kanzlei, verdiene da nichts, aber für mich ist immer wichtig gewesen, auch unabhängig zu sein. Deswegen mache ich auch einmal im Jahr weiter meine Fortbildungsveranstaltung, um meinen Fachanwalt für Strafrecht nicht zu verlieren. Das war mir schon immer wichtig, aber eigentlich der Sprung dann in die hauptamtliche Politik fand 2005 statt.
Und seit du im Bundestag bist, beschäftigst du dich ja auch sehr stark mit der Umwelt- und Klimapolitik. Jetzt gibt's von einigen Seiten so ein bisschen die Vorwürfe, dass in der schwarz-roten Koalition das Thema so ein bisschen unterrepräsentiert sei oder nicht wichtig genug genommen wird. Wie siehst du das?
Also da müssen wir aufpassen. Ich glaube trotzdem, dass der Koalitionsvertrag viele positive Dinge enthält. Allerdings muss man sagen, in der letzten großen Koalition haben wir noch über Dinge gestritten, die waren fürchterlich. Also beispielsweise ging es darum, um Windabstand. Also wie breit darf der Abstand von einem Wohngebiet zu einem Windrad sein? Da wollte damals die CDU mehr oder weniger diese bayerische Regel, die eigentlich alles verunmöglicht, übertragen auf ganz Deutschland. Das waren wirklich harte Debatten. Damals gab es auch noch den sogenannten Altmaier-Deckel, der die Solarindustrie, den Ausbau der Photovoltaik verhindert hat. Das haben wir jetzt in der Ampel alles verändert. Und wir haben zum Beispiel den Ausbau der erneuerbaren Energien ins überragende öffentliche Interesse gestellt, sodass also viele Dinge planungsbeschleunigt wurden. Und diese Dinge sind im Koalitionsvertrag nicht in Frage gestellt. Deswegen gehe ich auch fest davon aus, dass wir da eine feste Grundlage haben. Und wir haben diese Dinge, die noch im Wahlkampf eine Rolle gespielt haben, wie gibt es eine Renaissance der Atomenergie, das haben wir alles weggewischt, beziehungsweise da findet sich nichts mehr im Koalitionsvertrag. Dennoch gibt es sicherlich an der einen oder anderen Stelle auch weiter den Wunsch bei CDU, CSU eher ein bisschen zurückzugehen oder auf die Bremse zu treten. Das darf nicht passieren, aber da müssen wir jetzt, denke ich, dann auch als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten darauf achten, dass das nicht passiert.
Wenn wir nochmal kurz bei dem Thema bleiben, weltweit haben wir ja die Lage, dass wir mit den Wahlen in den USA und so, dass eher die Leute auch an die Macht kommen, die das Ganze ja stark zurückdrängen oder auch in die andere Richtung treiben. Wie optimistisch bist du, dass es die Menschheit trotzdem irgendwie schafft, mit diesem Problem Klimakatastrophe das einigermaßen irgendwie in die richtige Richtung wieder zu lenken?
Ja, das ist im Moment natürlich wirklich ein Rückschlag, gerade Trumps Austritt auch aus dem Pariser Klimaschutzabkommen. Ich war 2015 damals in Paris dabei. Wir waren froh, dass alle Staaten dieser Welt sich darunter versammelt haben. Da droht es jetzt zumindest an einigen Stellen einen Rollback zu geben. Auf der anderen Seite, und das ist für mich die positive Seite, wo ich sage, deswegen bin ich da auch sehr optimistisch nach wie vor. Wir sehen, dass die erneuerbaren Energien weltweit auf den absoluten Vormarsch sind und auch, dass in den Vereinigten Staaten, die Bundesstaaten eigentlich die jetzt progressiv nach vorne gegangen sind, die sehen, dass sie wirtschaftlich teilweise viel, viel besser dastehen und neue Arbeitsplätze generieren, wenn sie an Effizienz und Maschinenbau etc. denken. Sodass die wirtschaftspolitische Entwicklung, gerade wenn man in die einzelnen Bundesstaaten in den USA guckt, sich ganz anders darstellt. Natürlich versucht Trump jetzt durch neue Lizenzen im Bereich Öl und Gas möglicherweise die Fossilen wieder zu featuren. Das wird aber in dem direkten Wettbewerb meines Erachtens nicht gelingen. Und auch das, was wir immer hören, gibt es irgendwie eine Renaissance von Atomkraft und so. Überall, wo Projekte entstehen, sieht man, sind eigentlich Investitionsruinen. Und deswegen bin ich unterm Strich immer guten Mutes, dass uns das gelingt, dass wirklich das, was in Paris eigentlich der Kerngeist gewesen ist, den Temperaturanstieg auf 2 Grad, wenn möglich auf 1,5 Grad zu verhindern, dass wir da weiter als Staatengemeinschaft in der überwiegenden Mehrzahl dran bleiben. Aber man muss auch sagen, auch wir in Deutschland haben ja Erfahrungen gemacht. Für Klima sind erstmal alle. Aber wenn es konkret wird, Stichwort Heizungsgesetz, dann kann das für eine Gesellschaft sehr toxisch sein. Und insofern habe ich, seitdem ich Klimapolitik mache, auch immer wieder gesagt, wir müssen die ökologische Seite ganz klar betonen und müssen auch sagen, wir können mit dieser Natur nicht verhandeln. Das sind Naturgesetze. Anders als bei Rente, Mindestlohn etc. Das können wir aushandeln. Mit der Natur können wir nicht verhandeln. Aber wir müssen, wenn wir die ökologische Seite schützen wollen, die soziale Komponente und auch die wirtschaftliche immer mitdenken. Das heißt zum Beispiel, ich kann die Leute nicht überfordern, wenn ich ihnen sage, ihr müsst jetzt so umsteigen auf Elektromobilität und sie mich fragen, woher soll ich es denn nehmen? Dann muss ich diese Antwort eben auch geben, zum Beispiel über Social Leasing Programme oder Kaufprämien, wie wir es jetzt auch im Koalitionsvertrag vereinbart haben.
Matthias, du warst und bist ja wirklich leidenschaftlicher Klima- und Umweltfachpolitiker. Also du hast dich da wirklich sehr engagiert. Wie schwer ist es dir eigentlich gefallen, als du, bist ja erstmal Generalsekretär jetzt geworden, jetzt Fraktionschef? Das sind ja dann Positionen, wo man auch ja sozusagen alle Themen bedienen muss und man sich da nicht mehr so ganz reinknien kann. Ja, was bedeutet das so für dich?
Also du machst ja Entwicklungen in deinem Leben auch durch und ich habe jetzt ja auch als stellvertretender Fraktionsvorsitzender die letzten Jahre sehr viel eben in diesen Bereichen Umwelt, Klima, Landwirtschaft, Energie gemacht und insofern ist es auch mal erfrischend, sich wieder anderen Themen auch zuzuwenden, aber ich habe gerade gestern auch vor meiner Wahl nochmal gesagt, das müssen alle wissen, ich bin Klimapolitiker durch und durch und das setze ich auch nicht irgendwie einfach in eine Schublade, sondern für mich ist diese Frage eine existenzielle Frage der Menschheit, die, wie ich eben schon sagte, davon geprägt ist, dass wir mit der Natur eben nicht verhandeln können und deswegen will ich auch als Fraktionsvorsitzender dieses Thema nicht zur Seite schieben, sondern es wird für mich auch eine wichtige Rolle spielen, natürlich neben den anderen Themen, da hast du vollkommen recht, als Fraktionsvorsitzender ist man eben auch mit allen Themenfeldern dann im Zweifel auch konfrontiert, aber für mich war es immer wichtig, dass die SPD dieses Thema nicht anderen Parteien, nicht den Grünen oder auf der anderen Seite nicht denen hinterlässt, die sagen, es muss nur wirtschaftspolitisch, sondern die SPD-Sprachregelung oder die Herangehensweise ist für mich eigentlich die einzige, die richtig trägt, dass man sagt, wir können eben diese ökologische Frage nicht ausblenden, die ist zentral, aber wir müssen es eben sozial gerecht gestalten und auch wirtschaftlich vernünftig. Und das will ich als Fraktionsvorsitzender auch natürlich an den entscheidenden Stellen. Wir haben eben gesagt, im Koalitionsvertrag gibt es dort durchaus Interpretationsspielräume. Da will ich auch in meiner Funktion darauf achten, dass das auch immer zugunsten eines ambitionierten Klima- und Umweltschutzes ausgeht.
Bei deiner Vorstellung hast du auch nochmal betont, du hättest auch schon vorher die Möglichkeit gehabt, irgendwie ins Kabinett zu gehen. Du hast auch schon angekündigt, dass du nicht Generalsekretär bleiben willst, sondern dass du dich ganz bewusst für den Fraktionsvorsitz entscheidest. Kannst du nochmal erklären, warum?
Also einmal, das war jetzt nicht jetzt beim Kabinett, sondern es war schon mal bei Regierungsbildung davor. Jetzt scheitert das ja sowieso alles aus Grund von Niedersachsen, Männern und was weiß ich aus. Aber damals war das für mich eine Frage, die an mich zumindest vorsichtig gerichtet wurde, mal Justizminister zu werden. Und da habe ich dann gesagt, erstens ist es überhaupt nicht mein Fachgebiet. Natürlich bin ich Jurist, aber ich habe immer für Umwelt- und Klimapolitik gestanden. Insofern wäre das auch nicht authentisch, jedenfalls für mich nicht. Und ich bin leidenschaftlicher Parlamentarier. Also für mich ist das, dass wir hier gewählt sind von der Bevölkerung, Repräsentanten von 80 Millionen Menschen, die dann am Ende ja entscheiden. Wir haben die Gewaltenteilung. Die Regierung kann tolle Gesetze uns vorlegen, aber am Ende entscheidet das Parlament direkt gewählte Vertreterinnen und Vertreter vom Volk. Und das ist, finde ich, eine hohe Ehre. Und jetzt sogar noch die Fraktion führen zu dürfen, einer Gruppe, die eben wie die SPD jetzt eine Regierung stellt, das ist eine Aufgabe, vor der ich da sehr demütig, aber auch sehr stolz bin, das machen zu können. Und das ist für mich Parlamentarismus, das ist gelebte Demokratie und das ist für mich jedenfalls eine ganz tolle Aufgabe. Und natürlich ist das Kräfte zehren und es wird sicherlich zeitlich auch sehr, sehr beanspruchend sein und deswegen geht der Generalsekretär natürlich daneben nicht mehr. Und da muss man dann eben auch loslassen, wenngleich ich zugebe, ich hätte das mir nie vorstellen können, weil das irgendwie nie so in meinem Aufgabenspektrum vorkam bislang. Aber der Generalsekretär ist auch ein spannender Job, weil man dort eben vor allen Dingen die Parteiebene auch aufarbeiten kann. Und wir haben ein bitteres Wahlergebnis eingefahren. Und deswegen hat man auch in der Parteizentrale eine Menge jetzt an Reformbedarf. Und das ist sicherlich auch eine tolle Aufgabe.
Was willst du mit der Fraktion tun, damit die SPD als Fraktion, als Partei wieder erfolgreicher wird?
Ich glaube, wir müssen an einigen Stellen ansetzen. Es wird nicht den Hebel geben und dann kann man sagen, werden wir 2029 wieder die stärkste Fraktion werden im Bundestag. Ein paar Dinge vielleicht, die ich skizzieren will. Ich denke, es ist sehr zentral, dass wir auch in dieser großen Koalition immer ein sozialdemokratisches Gesicht nach außen haben. Also das meine ich jetzt nicht nur mit Personen, sondern ich meine es auch vor allen Dingen inhaltlich. Die SPD-Handschrift muss sichtbar sein. Das fängt bei der Frage Mindestlohn an. Das geht aber auch um die Frage, was wir jetzt geschafft haben, dass wir dieses 500 Milliarden Sondervermögen haben, dass Menschen sehen, es wird in eine gute Infrastruktur investiert. Die Sozialdemokratie lebt immer davon, dass man sagt, wir formulieren Gemeinschaft. Eine Infrastruktur fällt nicht vom Himmel. Es gibt Menschen in diesem Land, die können sich alles selbst leisten. Die können sich ihre Infrastruktur auch im Zweifel leisten, im Bildungsbereich, im Gesundheitsbereich. Aber wir, unser gesellschaftspolitisches Bild, ist ja davon abgeleitet, dass wir praktisch zusammen solidarisch die Dinge organisieren. Und das in dieser Zeit immer deutlich zu machen, das halte ich für zentral. Das muss die sozialdemokratische Handschrift sein. Und dann müssen wir aber auch organisatorisch überlegen, wie kommen wir überhaupt an Leute noch ran? Wie können wir die sozialdemokratischen Inhalte, die wir hier im Bundestag machen, wie können wir das vermitteln? Und da sind wir in solchen Formaten natürlich, also gerade der Bereich Social Media. Wie entwickelt sich Demokratie weiter vor dem Hintergrund dieses Kommunikationsverhaltens? Das müssen wir als Fraktion klären. Wie können wir in Gebieten, wo die SPD augenblicklich überhaupt nicht mehr vertreten ist, trotzdem noch vorkommen als Fraktion? Das sind für mich Aufgaben, die jetzt vor uns liegen in den nächsten Monaten und Jahren. Und da will ich dann natürlich mit den Kolleginnen und Kollegen des geschäftsführenden Fraktionsvorstands, wo wir ja dann auch parlamentarische Geschäftsführer haben, die beispielsweise für Kommunikation zuständig sind, mit denen und dann natürlich der Gesamtfraktion möchte ich gerne diese Aufgaben angehen.
Die Ampelkoalition, also du warst da ja auch in tragender Rolle dabei, stand ja leider in der Öffentlichkeit viel für Streit. Das, was sehr viel auch geschafft worden, aber das kam gar nicht so richtig an, weil in den Medien, in der Öffentlichkeit immer über den Streit gesprochen wurde. Jetzt sind wir in einer neuen Koalition mit der Union. Wie kann das anders laufen?
Also erstmal finde ich Streit im guten Sinne, Diskussion, Auseinandersetzung, das gehört zum Wesen der Demokratie. Wir müssen in der Fraktion streiten können. Wir müssen uns die Meinung sagen können, weil häufig, das ist ja das Spannende, es gibt nicht die einzelne Lösung. Und jedes Gesetz hat sicherlich Facetten, wo man kräftig diskutieren kann, innerhalb der SPD, dann aber auch mit CDU, CSU. Wichtig ist, dass die Leute, glaube ich, merken, man streitet nicht nur irgendwie ums Prinzip und man kommt am Ende nicht weiter, sondern am Ende dieses Prozesses der Diskussion muss dann ein Ergebnis stehen, sodass die Leute sehen auch, es passiert ja was. Also die streiten nicht nur einfach nur so, sondern sie streiten darum, dass es ein möglichst gutes Ergebnis, einen guten Kompromiss gibt. Und das ist Aufgabe von Parlamentarismus. Und in der Ampel hatten wir, glaube ich, das Problem, dass dieser Streit teilweise dann auch nur noch aus Ego-Aspekten heraus entwickelt worden ist und nicht mehr für die Sache gestritten worden ist. Und die Leute dann überhaupt nicht registriert haben, weil medial kam einfach nur schlechte Stimmung und Streit rüber, aber nicht das, was wir gemacht haben. Und wir haben eine Menge ja gemacht, aber es hat keiner registriert. Und ich wünsche mir jetzt, dass wir sehr wohl auch mit der CDU, CSU einen Modus finden, wo man sehr wohl diskutieren kann, meinetwegen auch öffentlich. Das muss aber dann sehr fair sein und nicht verletzend, sondern tatsächlich dann um die Sache. Und dass wir dann hoffentlich sehr, sehr schnell auch Entscheidungen treffen, wo die Bürgerinnen und Bürger sehen, es geht voran. Also gerade zum Beispiel jetzt im Bereich Sondervermögen und Umsetzung. Ich wünsche mir schon, dass wir jetzt eine Wohnungsbauoffensive bekommen, wo du merkst an vielen Stellen, jetzt schaffen die bezahlbaren Wohnraum, beispielsweise in Kooperation mit den Wohnungsbaugesellschaften der Kommunen, die es vor Ort gibt. Also diese Dinge sichtbar werden zu lassen, wo Politik sehr schnell auch Umsetzung erfährt, neben der Diskussion. Das ist für mich der zentrale Punkt.
Der Start in die neue Koalition ist diese Woche ja etwas holprig geraten, sagen wir mal so.
Das ist nett ausgedrückt.
Wie hast du die Kanzlerwahl am Dienstag selbst erlebt?
Ja, also ich hätte mit allem gerechnet, aber nicht damit, ehrlicherweise. Ich war mir sehr sicher, dass alle um den Ernst der Lage wissen und dass man alte Rechnungen, die man möglicherweise noch hat, dass man die nicht in einer solchen Abstimmung auslässt. Ich bin auch nach wie vor der Auffassung, jedenfalls kann ich es mir nicht vorstellen, dass von den 18 Stimmen, die da fehlten, die Mehrzahl bei der SPD waren. Das glaube ich einfach nicht. Da bin ich fest von überzeugt. Und trotzdem ist es so, war ja auch in den vergangenen Kanzlerwahlen so, dass teilweise bis zu 50 Stimmen fehlten bei anderen Kanzlerwahlen. Allerdings die Mehrheiten waren eine andere. Ich war schon wirklich, ich will nicht sagen geschockt, aber ich war schon angegriffen, dass das Ergebnis dann, als es verkündet wurde, umso mehr hat es mich dann erleichtert, dass der zweite Wahlgang dann doch deutlich dann zugunsten auch des Kanzlers ausgegangen ist. Weil ein solches Vakuum können wir uns augenblicklich einfach nicht leisten. Wir haben gesehen, wie die AfD-Leute schon gefeixt haben. Und deswegen bin ich froh, dass es jetzt so ausgegangen ist. Und ich glaube, jetzt haben wir auch die Grundlage. Denn wir wissen alle, das ist die einzige Wahl eigentlich, die wirklich geheim ist. Natürlich wird es noch die Wahlen um Bundestagsvizepräsidenten geben und so, die sind auch geheim. Aber bei den Gesetzen gibt es dann immer Abstimmungen, von der offenen Abstimmung bis hin zu namentlichen, wo man dann aber im Vorfeld auch diskutieren kann, wenn man sieht, zum Beispiel die Mehrheiten reichen nicht aus. Und insofern bin ich jetzt froh, dass wir in den Arbeitsmodus kommen und dass das dann auch im zweiten Wahlgang so gut gegangen ist.
Ich würde gerne nochmal auf die Koalition mit der Union kurz zu sprechen kommen. Das Verhältnis war ja recht schwierig. Insbesondere ist es nochmal schwieriger geworden, nachdem die Union ja mit der AfD gestimmt hat. Wie kann man das jetzt so einfach beiseite schieben, überbrücken? Wie macht man das?
Ich glaube, du kannst es nicht zur Seite schieben, sondern du kannst Vertrauen nur aufbauen, indem du wirklich jetzt versuchst, gut zusammenzuarbeiten und zu sehen, dass der Partner, den du gegenüber sitzen hast, oder die Partner, man muss ja immer sagen, CDU, CSU sind auch nicht eins, sondern in Verhandlungen häufig haben sie auch unterschiedliche Auffassungen, aber dass man das fair miteinander aushandelt. Ich habe zum Beispiel diese Frage, wie gehen wir mit der AfD um und ist das ein einmaliger Vorgang gewesen, der da stattgefunden hat im Parlament, als es um die Dinge, die Gesetze in Sachen Migration gegangen ist, vor der Wahl noch. Die haben wir sehr offen auch in den Schlussverhandlungsrunden mit Friedrich Merz und Markus Söder diskutiert und ich habe da den Eindruck gewonnen, dass das wirklich für sie jetzt belastbar ist, dass es da keine weiteren Formen von Zusammenarbeiten geben darf. Und das ist für mich eine erste Grundvoraussetzung, auf die man jetzt aufbauen kann. Und am Ende müssen die Abgeordneten generell in der Koalition das Gefühl bekommen, das, was wir jetzt abgesprochen haben, das ist belastbar und das gehen wir jetzt. Und wenn diese Erfahrung jetzt gemacht wird, gerade jetzt am Anfang, dann hoffe ich sehr, dass es auch eine sehr sachorientierte und stabile Koalition ist.
Stichwort Umgang mit der AfD. Ist jetzt auch erst wenige Tage her, dass der Verfassungsschutz die gesamte AfD als gesichert rechtsextremistisch eingestuft hat und die Diskussion danach natürlich auch wieder um Verbot oder generellen Umgang mit dieser Partei losgegangen sind. Was ist denn da deine Position? Was muss da jetzt passieren?
Also einmal, glaube ich, ist es eben wirklich nochmal eine Bestätigung für alle, die sich, wie ich es auch gemacht habe, der Gestalt geäußert haben, dass zum Beispiel ein AfD-Mitglied nicht repräsentative Aufgaben dieses Parlaments übernehmen darf. Das ist meine Entscheidung als Abgeordneter. Ich habe immer wieder gesagt, wir haben zum Beispiel bei dem AfD-Mann Brandner gesehen, der Vorsitzender des Rechtsausschusses gewesen ist, wie aus meiner Sicht jedenfalls er diese Position missbraucht hat. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, solche Personen in solche Positionen zu wählen. Und dieses Gutachten des Verfassungsschutzes gibt mir, finde ich, auch nochmal mit dieser Haltung recht. Auf der anderen Seite stellt sich jetzt natürlich die Frage, was macht man mit dem Hintergrund dieser Erkenntnisse, Stichwort AfD-Verbotsverfahren? Und ich sage jetzt, und da bin ich Jurist durch und durch, wir müssen das jetzt sehr sorgfältig analysieren. Das Gutachten scheint jetzt durchgestochen worden zu sein, liegt wohl beim Spiegel. Das werden wir jetzt sehen, aber natürlich haben wir die Gremien dafür, die das Ganze jetzt auch auswerten können. Und dann muss die Regierung, dann muss das Parlament entscheiden, was sie mit diesen Erkenntnissen machen. Und da reicht der Instrumentenkasten bis zu einem Verbot. Und deswegen, glaube ich, müssen wir uns über all diese Dinge jetzt dann auch sehr sorgfältig unterhalten. Und auch das Verbot gehört dann mit auf die Tagesordnung.
Was muss da konkret, also kann man das einigermaßen konkret sagen, wenn das und das erfüllt ist, dann stehen wir offen für ein Verbot oder ist das?
Also wir haben ja die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts in anderen Fällen. Das ist für mich jedenfalls der Prüfkatalog, der erfüllt sein muss. Denn eins ist auch klar, das muss schon einigermaßen sicher sein. Wenn wir da sehr mit geringen oder mittleren Erfolgsaussichten nur reingehen in ein solches Verfahren, kann das sehr risikobehaftet sein. Und am Ende feixt die AfD noch mehr. Dass sie in der Opferrolle sich sehen wird, so oder so, das steht fest. Und deswegen sage ich nochmal, die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ist sehr eindeutig an dieser Stelle. Das Gutachten heißt nicht, dass ein Verbotsverfahren schon begründet ist, aber es müssen weitere Dinge dazukommen, die meines Erachtens zumindest in Erwägung zu ziehen sind. Also wo ich sage, da sind schon Grundlagen für da. Aber nochmal, das muss jetzt eben in der nächsten Zeit wirklich sorgfältig geprüft werden. Und dann halte ich das vor dem Hintergrund der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts für angezeigt, sich dann für Maßnahmen zu entscheiden. Das geht vom Verbot bis hin zu Überwachungsmaßnahmen etc.
Die AfD ist ja jetzt zweitstärkste Kraft. Das ist ja jetzt nochmal eine neue Situation hier im Bundestag. Wie glaubst du, verändert das Politik? Also gibt es dann vielleicht unter den demokratischen Parteien doch mehr Druck, Kompromisse zu finden? Verändert das die Einstellung oder gibt es eben auch die Gefahr, dass irgendjemand dann doch mit der AfD gemeinsame Sache macht?
Also wir haben ja am Anfang darüber geredet, dass ich 2005 in den Bundestag gekommen bin, also auch noch in Zeiten, wo es die AfD nicht gegeben hat. Und schon durch den Einzug der AfD hat man gemerkt, dass sich die Atmosphäre absolut verändert hat. Dass auch die Frage von Debattenkultur, ich meine, ihr seid aus dem Social-Media-Bereich, wir sehen, dass teilweise die Dinge richtig inszeniert werden, damit man dann die Bilder Social Media mäßig verbreiten kann, seine Geschichte dazu berichten kann. Da hat sich richtig viel verändert. Jetzt aber nochmal, wenn du nach dieser Wahl diesen großen Block gesehen hast, ist das nochmal eine neue Dimension aus meiner Sicht, wo du siehst diese geballte Kraft und du siehst ja teilweise an den Reaktionen auch, wie da gebrüllt wird, wie unflätig da reingerufen wird. Das ist nochmal eine neue Qualität, die wir jetzt nach der letzten Wahl haben. Umso größer ist, glaube ich, die Verantwortung aller anderen demokratischen Parteien. Erstens, wie setzen wir uns mit ihnen auseinander? Ich glaube, nach wie vor muss man auch sachlich diskutieren und muss eindeutig auch sie widerlegen, muss sie stellen mit ihren vermeintlichen Lösungsansätzen, die an vielen, vielen Stellen meines Erachtens genau in das Gegenteil schwappen würden. Also wenn wir uns beispielsweise von Europa verabschieden, dann stehen wir auf dem Abstellgleis und dann wird alles andere als eine florierende Wirtschaft da sein. Damit müssen wir uns auseinandersetzen. Wir müssen uns aber auch dann damit auseinandersetzen, wie wir miteinander streiten. Wenn wir ein schlechtes Bild abgeben, dann ist das, glaube ich, eher Wasser auf die Mühlen. Und insofern bin ich eigentlich sehr froh gewesen, trotz dieses ersten Wahlgangs, dass aber sowohl die Linken wie die Grünen dann sehr schnell auch mit CDU, CSU und uns zusammengesessen haben und gesagt haben, wir wollen das ermöglichen, dass nochmal an diesem Tag auch abgestimmt wird. Und ich bin jetzt ganz froh, dass auch CDU, CSU-Kolleginnen und Kollegen gesagt haben, wir schließen diese Form auch von Zusammenarbeit nicht aus. Das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt und ein Unterschied zu dem, wie wir es im Wahlkampf erlebt haben. Und ich will auch an der Stelle darauf hinweisen, wir haben zum Beispiel die Reform der Schuldenbremse nach wie vor im Koalitionsvertrag und zwar für dieses Jahr. Und wir haben keine Zweidrittelmehrheit mit CDU, CSU und SPD, sodass wir auf die Stimmen der Grünen und der Linken angewiesen sind. Deswegen hoffe ich, dass wir da jetzt eine belastbare Grundlage auch für diese Form haben. Das heißt nicht, dass wir jetzt in eine große Koalition eintreten, aber dass es solche Formen der Zusammenarbeit gibt, um dann die AfD am Ende auch zu stellen. Das halte ich für sehr wichtig.
Der Aufstieg der AfD ist jetzt nicht im luftleeren Raum passiert, sondern es hat man einerseits ja Gesellschaftsdebatten, Verschiebungen erlebt in den letzten Jahren, auch was irgendwie mittlerweile so alles sagbar ist und tolerierbar ist. Auf der anderen Seite sind die ja schon lange bei Social Media sehr erfolgreich, das Thema hast du ja auch genannt. Auch wenn wir auf der anderen Seite die Linkspartei sehen, auch deren Wiederaufstieg in den Wahlumfragen und dann auch zum Wahlerfolg hat ja auch sehr viel mit der Präsenz auf Social Media zu tun. Was muss die SPD-Fraktion da tun, um da irgendwie besser mitzuhalten?
Also wenn ich da das Patentrezept hätte, dann wäre ich sehr, sehr glücklich. Ich habe das ja am Anfang auch gesagt, zum Beispiel als Generalsekretär habe ich dieses Thema auch sofort jetzt natürlich gemerkt in der Parteizentrale. Da sind tolle Menschen, aber wir dringen noch nicht so durch wie teilweise die anderen, wenngleich sich Klickzahlen, Viewzahlen und sowas auch schon deutlich verbessert haben. Ich glaube, das haben wir jetzt hier in der Fraktion auch gesehen. Aber wir haben eine große Herausforderung, sowohl die AfD wie auch die Linken leben von dieser Polarisierung. Und der Social-Media-Bereich ist meines Erachtens eins, wo ich, wenn ich in die Polarisierung gehe, natürlich viel, viel mehr Reichweite akquiriere. Und wir sind als Volkspartei, die wir nach wie vor auch meines Erachtens sind, wenn wir jetzt nicht unabhängig von dem Ergebnis da der letzten Bundestagswahl, aber wenn man sich zum Beispiel die Wahlen in Hamburg eine Woche später anguckt, dann merkt man, man ist bei 30%. Und da sind ganz unterschiedliche Leute. Und wir haben die Programmatik, eine teilweise verbindende, kompromissfindende Art und Auflösung von großen Konflikten häufig ein sowohl als auch, weil eben Gesellschaft nicht nur aus Schwarz und Weiß besteht. Und trotz dieses Ansatzes im Social-Media-Zeitalter die richtige Sprachregelung zu finden, das ist, glaube ich, die große Herausforderung. Das wird meines Erachtens über Typen gehen müssen, also Menschtypen, die einfach auch gut funktionieren in dieser Welt. Da habe ich auch in der SPD tolle Leute kennengelernt. Ich glaube auch, dass wir zum Beispiel es schaffen müssen. Wir haben so viele tolle Influencer, die das teilweise ehrenamtlich machen und. Wir sind ja eine Partei, die noch in der Fläche auch zumindest an vielen Stellen noch vertreten ist. Und wir müssen es schaffen, dass wir nicht nur aus der Parteizentrale heraus oder jetzt hier zum Beispiel aus der Fraktion heraus operieren, sondern dass wir diese Multiplikatoren, die wir in der Fläche haben, dass wir die nutzen, um tatsächlich Reichweite auch mit zu generieren. Und die Leute, die entspannt sind, auch gerade im Netz gut funktionieren, dass wir die tatsächlich dann auch mit diesen Aufgaben betrauen. Und da, glaube ich, haben wir noch richtig viel Luft nach oben. Und jemand, also vielleicht wie Robin Meserosch, der das zum Beispiel für die Fraktion, also als Fraktionsmitglied in der letzten Periode hervorragend gemacht hat, der leider jetzt nicht mehr in der Fraktion vertreten ist. Aber das sind zum Beispiel für mich auch Dinge, wo ich gerne dran anknüpfen möchte.
Ich glaube, ein ganz entscheidender Punkt neben Person ist auch die Botschaft. Da könnte es vielleicht auch wirklich sein, dass es der SPD-Fraktion guttun würde, mehr Vision zu wagen. Und du hast ja auch deine Kandidatur so ein bisschen unter dieses Motto gestellt, wer Vision hatte, soll zur SPD-Bundestagsfraktion. Welche Visionen treiben dich denn an?
Also ich glaube wirklich, das ist genau das Entscheidende. Wir machen an vielen Stellen jetzt hier auch im Parlament Alltagspolitik. Das heißt, wir verabschieden Gesetze. Diese Gesetze werden, das bringt diese Koalition, das bringt das Parlament, wenn man keine absolute Mehrheit hat, immer mit sich aus Kompromissen bestehen. Das heißt, es droht immer die Gefahr, dass man sagt, ach, das ist jetzt die SPD, dafür steht ihr jetzt, das ist doch aber nur, das Glas ist nur halb voll, so. Das heißt, ich muss daneben, finde ich, immer auch die SPD pur Politik im Blick haben, auch vermitteln. Und ich muss, finde ich jedenfalls, bestimmte Dinge weiterdenken als jetzt das Heute. Und das kann ich natürlich in einer Parteizentrale besser, weil ich noch ein bisschen freier bin. In der Fraktion haben wir den Alltag auf der einen Seite, dadurch, dass wir diese Gesetze mit der CDU-CSU verabschieden müssen. Aber ich würde gerne Formen auch in der Fraktion haben, wo wir das morgen wirklich ganz aktiv denken. Also das heißt zum Beispiel, wie gehen wir mit dem Thema künstliche Intelligenz um? Das ist etwas, wo ich glaube, wir werden in den nächsten Monaten erleben. Wir sehen es ja jetzt bei ChatGPT etc., was alles schon jetzt möglich ist, wo aber viele da draußen irgendwie überhaupt noch nicht registrieren, was das eigentlich für unser Zusammenleben bedeutet. Und das sind so für mich Dinge, wo ich sage, wo wollen wir damit umgehen? Wo wollen wir in 10, 20 Jahren stehen? Welche Regulatorik brauchen wir beispielsweise in diesen Bereichen, wenn ich nicht mehr weiß, ist das computergesteuert oder ist dahinter ein Mensch? Das sind große Fragen gesellschaftspolitischer Art, die würde ich gerne auch mit aufbereiten wollen. Oder beim ganz konkreten Thema, wir haben eben von Klimaschutz geredet, wie soll die Mobilität 2100 stattfinden oder 2050? So, da sind viele Fragen offen. Können wir uns vorstellen, dass es dann das autonome Fahren gibt? Mit welchen Konsequenzen? Welche Möglichkeiten für ländliche Räume ergeben sich plötzlich, wenn du nicht mehr darauf abhängig bist, dass der Bus irgendwie jede Stunde fährt und da sitzen dann drei People drin und deswegen wird er eingespart, weil die Linie dann eingestellt wird? Welche Möglichkeiten haben wir mit solchen autonomen Systemen und Rufsystemen etc.? Ist das etwas? Ist das belastbar? Dieses Morgen zu denken, bis hin, dass wir sagen, wir werden eine Gesellschaft, die wahrscheinlich immer älter werden wird, Welche Konsequenzen hat das für unser Zusammenleben, für soziale Sicherungssysteme und? Welche Chancen hat es, wenn wir sagen können, okay, der Durchschnitt ist jetzt nicht mehr 80 Jahre, sondern irgendwann plötzlich 90 oder so? Diese Fragen mitzustellen, die halte ich für ganz wichtig. Und das immer zu verbinden mit unseren Grundsätzen Solidarität. Also wir wollen eine Gesellschaft, die zusammenhält. Wir wollen eine Gesellschaft, die Zukunft schafft. Und wir wollen nicht den Egoismus.
Hast du denn da so bestimmte Prozesse, Formate im Kopf,
also
wie man sowas machen könnte?
Das ist das Spannende, neben den Strukturfragen, Stichwort Kommunikation, wie sind wir aufgestellt, wie gehen wir in die Fläche, ist für mich die Frage, wo schaffen wir uns Räume, wo wir, also ihr kennt es ja auch, wir sitzen hier, es ist eine Sitzungswoche und dann ist man wie im Hamsterrad jeden Tag, du bist immer durchgetaktet, dass wir schon uns die Frage stellen, ist alles das, was wir da so machen im Hamsterrad, notwendig? Ich fürchte an vielen Stellen ja, sodass da die Freiräume möglicherweise nicht geschaffen werden können. Aber dann müssen wir überlegen, wie kriegen wir so eine Laborsituation, so würde ich es mal nennen, wo kriegen wir Räume hin, wo wir die Zeit haben, wo wir aber auch den Input haben, wo man miteinander diese Themen mitdiskutieren kann. Ob das dann Klausursitzungen sind, die wir vielleicht völlig anders mal durchführen als die, die wir bis jetzt durchgeführt haben, wo wir ganz offen in Open Space Räumen versuchen, Dinge anzugehen, auch vielleicht unter Hinzuziehung von Externen, oder ob wir auch nochmal in den sitzungsfreien Wochen Angebote haben, über Hybrid oder wie auch immer. Das ist, glaube ich, das, was wir jetzt klären müssen. Und ich möchte mit dem geschäftsführenden Fraktionsvorstand in den nächsten Tagen auch schon eine erste Klausur machen, wo es genau um diese Fragen gehen muss.
Matthias, zum Schluss würde ich dich gerne noch fragen, wenn man jetzt auf die nächsten Wochen und Monate blickt, also sagen wir mal bis zur Sommerpause, was sind denn so die wichtigsten Gesetze, Dinge, die deiner Meinung nach jetzt in Angriff genommen werden müssen oder schon dann auch sozusagen verabschiedet werden
sollen? Also ich würde mir natürlich wünschen, dass wir sehr schnell in die Umsetzung kommen, gerade was ich eben gesagt habe mit dem Sondervermögen, dass man die ersten Bagger tatsächlich sieht, um es mal so bildlich zu sagen, wo was passiert. Verena hat das als Bauministerin jetzt ja auch schon angetextet, dass die Bagger rollen müssen. Das finde ich ist auch ein gutes Bild, damit Menschen sehen, okay, wir machen jetzt beispielsweise eine Wohnbauoffensive, um sozial adäquaten, bezahlbaren Wohnraum hinzubekommen. Und wenn man sieht, hier vor Ort passiert jetzt was, dann sieht man, dieses Geld wird tatsächlich jetzt angelegt. So. Darüber hinaus ist es natürlich ganz zentral, wir haben die Wirtschaft, die nach guten Rahmenbedingungen lächzt, Stichwort Energiepreise. Da müssen wir jetzt dran, dass diese Energiepreise runterkommen, Netzentgelte und. Das heißt, die Rahmenbedingungen sehr, sehr schnell verändert werden, damit auch wieder Wachstum und Erhalt der Industrie beispielsweise hier gewährleistet sind. Aber wir haben auch ganz wichtige andere Fragen, zum Beispiel das Thema Mietpreisbremse. Wir haben die Situation, dass in Ballungsräumen in einigen Ländern das dann ausläuft. Deswegen müssen wir daran und das gehört jetzt vor der Sommerpause meines Erachtens noch geklärt. Ich würde mir genauso wünschen, dass wir das Thema Rentenniveau abräumen, dass das also auf alle Fälle bei 48%, wie wir es jetzt festgelegt haben im Koalitionsvertrag, auch sehr schnell entschieden wird. Das sind so einzelne Punkte, wo ich sage, da muss jetzt sehr schnell was passieren.
Matthias, vielen Dank für dieses Gespräch. Herzlichen Glückwunsch nochmal zur Wahl.
Danke
und
euch.
Viel Erfolg in deiner neuen Funktion. Wir sind sehr gespannt, vor allem auch auf die Visionen, die jetzt aus der Fraktion kommen werden und wie das in den nächsten Jahren weitergeht. Wir danken natürlich auch den ZuhörerInnen und Sebastian für die Technik. Und wenn ihr die nächste Folge nicht verpassen wollt, vergesst nicht, uns zu abonnieren. Wir freuen uns auch immer über euer Feedback.
Tschüss.
Das war die Lage der Fraktionen. Tschüss.
Tschüss. Thank you.